grundsätzlich ist bei jeder kreativen, bei jeder künstlerischen Arbeit ja das Scheitern immer eine Option. Das heißt, bei jedem Theaterstück, selbst wenn ich seit 35 Jahren Theater mache, kann es sein, dass das nächste Theaterstück der totale Rohrkrepierer wird. Da muss man sich als Künstler drauf einstellen. Und die Angst vor dem Scheitern, die darf nicht da sein oder sie darf einen nicht überwinden, sozusagen. Mhm. Und ich habe es einfach gemacht und habe dabei wahnsinnig viel Freude gehabt. Ja, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, so den alten Zeiten hinterher zu weinen, ne? Weil also im Karo-Viertel oder in der Schanze gab es echt auch jahrelang noch Wohnungen mit Holzofen und Toilette auf dem Flur und so. Also auch schlimme Sachen, wo ich gar nicht traurig bin, dass diese Sachen modernisiert werden. Ja, man auch Leute, die links sind oder was auch immer, haben ja Bock auf eine geile Wohnung und charmant zu leben. Und ich glaube, dass sich diese Subkultur, die es immer noch gibt im Karo-Viertel, im Schanzenviertel, dass die sich halten wird, egal was dazu kommt. Also erstmal habe ich als Wohnort jede düstere Ecke in Hamburg mitgenommen. Ich bin geboren in Harburg und dann bin ich aufgewachsen erst die ersten 5 Jahre, glaube ich, in Horn, in der Böcklerstraße. Und dann sind wir nach Mümmelmannsberg gezogen, bis ich so 17 war, dann eben Karo-Viertel, Reeperbahn. Und dann habe ich mich irgendwann in den Westen Hamburgs vorgekämpft. Dann wurde ich besser situiert und älter und seriöser. Und plötzlich wohnte ich dann in Eimsbüttel oder später in Ottensen. Und jetzt wohne ich in Isarbrook, wo man dann als älterer Herr wohnt. Und ja, Bergedorf natürlich auch. Also ich bin in meiner Jugend sehr viel unterwegs gewesen. Bergedorf war wichtiges Pflaster. Bis heute für mich eine der Hochburgen unserer Theaterkunst. Da haben wir zum Beispiel als Bader-Ehnert-Kommando im Jugendzentrum Korachstraße vor krassen Punks gespielt, die normalerweise mit Theater überhaupt nichts am Hut hatten. Und die haben wir voll abgeholt. Und gleichzeitig war Bergedorf eben auch immer Hochburg der Rechten. Also man konnte dann am Busbahnhof echt auch auf die Fresse kriegen von Skinheads und so. Das war schon eine harte Zeit.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute zu Gast ist Michael Ehnert, Schauspieler, Drehbuchautor und Autor eigener Theater- und Kabarettprogramme. Moin, moin.
Hi.
Geboren 1967 in Hamburg und aufgewachsen in Mümmelmannsberg, stehst du seit den 90er Jahren regelmäßig vor der Kamera und hast außerdem gemeinsam mit deiner Frau Jennifer Maria Ehnert erfolgreiche Bühnenprogramme realisiert. Dein Debütroman Hamburg Wache 16 ist dein persönlichstes Projekt und deinem Vater gewidmet. Du lebst in Hamburg und bist Vater von 2 erwachsenen Söhnen. Barbara Schöneberger hat mal ein Album aufgenommen, das hieß Jetzt singt sie auch noch. Nachdem ich ja schon deine vielen Berufe aufgezählt habe, ist mir so eingefallen, jetzt schreibt er auch noch ein Buch. Warum?
Aus Notwehr sozusagen. Ich schreibe schon sehr, sehr lange. Ich schreibe genau genommen, meine erste Geschichte habe ich geschrieben, als ich 8 Jahre alt war. Mein Bruder lag im Krankenhaus und ich wollte, dass er was zu lesen hat und habe ihm eine Geschichte geschrieben. Und seitdem schreibe ich in unterschiedlichen Darreichungsformen. Also sei es eine Kurzgeschichte, womit ich angefangen habe, oder später dann Theaterstücke, dann Drehbücher. Und meinen ersten Roman habe ich tatsächlich deshalb geschrieben, weil ich an diesem Projekt so wahnsinnig lange gearbeitet habe, sehr, sehr lange recherchiert habe, genau genommen 12 Jahre lang. Ursprünglich sollte das eine Streaming-Serie für Sky werden. Und Sky ist irgendwann aus der Produktion von deutschen Fernsehinhalten ausgestiegen. Und dann habe ich entschieden, ich habe dieses Riesenmaterial liegen, jetzt muss diese Geschichte erzählt werden, in welcher Form auch immer. Und dann habe ich zum ersten Mal einen Roman geschrieben. Und das war ganz spannend, weil ich eigentlich ziemlich gut bin im Schreiben von Theaterstücken und Drehbüchern, weil die sehr stark auf Dialogen basieren. Und das ist im Roman eben ganz anders. Und deshalb war es für mich ganz spannend, ob ich das überhaupt hinkriege. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich freue mich, dass ich einen Verlag gefunden habe, einen Hamburger Verlag, der das jetzt rausbringt.
Wie viel Selbstbewusstsein muss man denn haben oder Mut, dass man sagt, naja, der andere Krams, der ist mir auch geglückt, jetzt schreibe ich noch ein Buch. Weil, also ich kenne ja weil ich ja selber als Journalist gearbeitet habe, sehr, sehr viele, also jeder Journalist will eigentlich ein Buch schreiben. Die wenigsten schreiben dann eins, können dann vielleicht mal im Selbstverlag was rausbringen, aber du hast einen tollen Verlag hier aus Hamburg, den Junius Verlag, den kann man hier mal nennen, weil ich selber großer Fan davon bin, von den Büchern. Die haben unter anderem auch dieses herrliche Buch zur Daniela Bar gemacht und über die Punkmusik hier in Hamburg und so weiter. Aber wie ist es bei dir dann, also fängt man dann einfach an und denkt so, ja läuft, oder googelt man den ganzen Tag und guckt so, wie geht das jetzt und was muss ich jetzt machen? Also naja, sich ja nicht alles selber bei.
Ich habe ChatGPT gefragt, wie schreibt man einen Roman, was braucht man dafür, und die Antwort
war... Das gab es ja vor 12 Jahren noch nicht.
Nee, aber den Roman habe ich ja später angefangen. Also das Material habe ich früh angefangen zu erarbeiten, und den Roman habe ich dann geschrieben. Nach Ansage von ChatGPT braucht man, um einen Roman schreiben zu können, einen Computer und eine Tastatur. Dachte ich, Mensch, habe ich. Und dann habe ich das geschrieben. Und ob das jetzt tatsächlich ein guter Roman geworden ist oder ob ich das im Vorfeld habe wissen können, sei mal dahingestellt. Grundsätzlich ist bei jeder kreativen, bei jeder künstlerischen Arbeit ja das Scheitern immer eine Option. Das heißt, bei jedem Theaterstück, selbst wenn ich seit 35 Jahren Theater mache, kann es sein, dass das nächste Theaterstück der totale Rohrkrepierer wird. Da muss man sich als Künstler drauf einstellen. Und die Angst vor dem Scheitern, die darf nicht da sein, oder sie darf einen nicht überwinden, sozusagen. Mhm. Und ich habe es einfach gemacht und habe dabei wahnsinnig viel Freude gehabt.
Mhm. Die Wache 16, nachdem der Roman ja betitelt ist, da ist heute kein Polizeirevier mehr, sondern das Hotel Commodore gegenüber dem Millerntor-Stadion. Dein Vater war Polizist und du selbst in der Punkszene unterwegs. Seid ihr euch da mal nicht nur am Frühstückstisch verbal aufeinander getroffen, sondern vielleicht auch du auf der Demo und er quasi in der Polizistenreihe, die irgendwas geschützt oder begleitet haben?
Nee, also in Einsätzen direkt sind wir uns nicht begegnet, aber wir sind uns tatsächlich im Viertel oft begegnet, weil ich habe im Karolinviertel gewohnt, das war quasi ein Teil des Reviers meines Vaters in der 16, und insofern konnte das schon passieren, dass ich mit meinen Punk-Kumpels über die Straße marodiert bin und er mit dem Streifenwagen vorbeigekommen ist und wir uns dann gegrüßt haben und wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander, und das war manchmal ein bisschen irritierend für meine Freunde und für seine Kollegen, aber... Ja, war so ein bisschen Romeo und Julia zwischen Vater und Sohn.
Wenn man so auf der Straße gelebt hat damals, dann hat man ja wahrscheinlich sich nicht gänzlich korrekt verhalten, immer im gesetzlichen Sinne. Hast du das Gefühl gehabt, dass du da eine Sonderbehandlung hattest und keine Ahnung, Kollegen von deinem Vater mal zur Seite geguckt haben? Oder bist du tatsächlich nie mit der Polizei in Berührung geraten?
Doch, ich habe natürlich immer mal wieder Polizeigeschichten gehabt, selber auf irgendwelchen Demonstrationen, wo ich auch keine besonders guten Erfahrungen mit Polizisten gemacht habe. Aber ich habe eben auch sehr tolle Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich zwei Musiker beauftragt hatte, auf dem Geburtstag meines Vaters eine Musiknummer zu spielen. Und damals hatten die ihre Instrumente noch im Auto und die Türen zugemacht und der Wagen war zu und sie kamen da nicht mehr ran. Und dann habe ich in der Wache 16 angerufen und habe den Kollegen gesagt, ja, Walter hat ja heute Abend eine große Party und die Musiker kommen nicht an ihre Instrumente. Könnt ihr mal kommen, könnt ihr da irgendwas machen? Und dann kam ein Streifenwagen zu uns und sagte so, das ist euer Auto, ist wirklich euer? So, ja, ja, ist unser. Und dann sagte der, dreht euch mal um. Und dann haben wir uns umgedreht und dann machte das Klack. Und der Wagen war offen. Und wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. So, ja. Und das war ganz toll. Ich fand die irgendwie cool.
Herrlich. Gibt es denn Dinge, die du in deiner Jugend gemacht hast, die deine Eltern bis heute nicht erfahren haben? Du könntest es jetzt mal, ich bin ja auch hier so ein Beichtstuhl quasi.
Also sagen wir mal so, ich habe schon sehr wilde Sachen gemacht und vieles davon war auch nicht zwingend legal.
Also das ist die, jetzt sehr im Ungefähren.
Ja, also... Eine Geschichte kann ich erzählen.
Also Mord verjährt ja nicht, das solltest du jetzt nicht erzählen, aber alles nee, andere ist, glaube ich, schon vorbei.
Nein, wir hatten zum Beispiel, einen Biolehrer in der Schule, der Versuche gemacht hat mit Mäusen, also Verhaltensforschung. Und was passiert, wenn man einer Mäusemutter die Kinder wegnimmt und sie auf die andere Seite eines Labyrinths legt? Wie lange braucht die Mutter, die Kinder zurückzuholen und wie oft macht sie das, wenn man das ständig wiederholt? Und wir saßen im Unterricht und dachten, hat er irgendwie einen Schuss, was ist los mit dem Typen? Und dann sind wir nachts in der Schule eingebrochen und haben diese Mäuse befreit, haben quasi 5 Käfige mit Mäusen aus diesem Bioraum rausgeholt. Das ist mittlerweile verjährt, deshalb darf ich das sagen. Es war auch sofort klar, dass wir das waren, also meine Kumpels und ich. Wir sind dann sofort zum Direktor berufen worden und haben aber alles geleugnet. Und wir sind in derselben Nacht noch mit diesen Mäusekäfigen ins Schanzenviertel gegangen und haben uns damals noch im Stairways, glaube ich, junge Frauen gesucht, denen wir diese Mäuse geschenkt haben. Und die fanden das total toll und denen haben wir die mitgegeben.
Also statt Blumen, Mäuse statt Blumen sozusagen.
Ja, wir konnten ja nicht behalten, weil wenn die Polizei zu uns gekommen wäre, wäre natürlich doof, wenn sie die Mäuse gefunden hätten. Aber wir haben denen die Geschichte erzählt, die fanden das super und solche Sachen sind öfter mal passiert.
Wir kommen ins Hier und Jetzt von Hamburg, nämlich zu deinen Lieblingen. Und das ist unsere Schnellfragerunde. Also bitte ich um kurze Antworten. Welches ist dein Lieblingsflohmarkt in Hamburg?
Flohmarkt Simrockstraße, weil ich wohne in der Simrockstraße und es ist super. Man kann sein Zeug direkt vor die Tür stellen, muss nicht lange aufbauen und hat keinen langen Anreiseweg.
Welches ist deine Lieblingskneipe?
Habe ich nicht mehr. Das war früher die Marktstube im Karolinviertel. Mittlerweile ist meine Lieblingskneipe McFit Othmarschen.
Oha. Welches ist dein Lieblingsmuseum in Hamburg?
Ah, da gibt's viel. Aber ich würde sagen, das Auswanderermuseum, das fand ich jetzt richtig cool. Das hat mir gut gefallen.
Haha. Welches ist dein Lieblingsviertel in Hamburg?
Karolinviertel.
Und welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Das Elbe-Kino. Das habe ich mal gemietet und habe da zu meinem Geburtstag mit all meinen Freunden meinen Lieblingsfilm Magnolia geschaut. Das war super.
Oh, wo die Frösche vom Himmel fallen.
Genau.
Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr
von dem Film. Nee, ist von Paul Thomas Anderson, der hat ja jetzt gerade den Oscar gekriegt.
Ja.
Weiß nicht, für Magnolia vielleicht auch, aber Wahnsinnsfilm, Wahnsinnskino.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Ich finde ja, ich bin ja vorhin schon so, ich bin ja kein Hamburger und bin schon über das Wort Mümmelmannsberg gestolpert. wenn man da aufwächst, weiß man, was das eigentlich bedeutet?
Ich glaube, ich wusste es damals nicht. Lustigerweise ist das ja so ein, das Synonym für ein Hamburger Hochhausghetto und in München heißt das Hasenberge.
Ja.
Ne? Und das passt ja irgendwie ganz gut.
Ja.
Also
ja,
es wird wohl immer irgendwie nach Hasen benannt. Keine Ahnung.
Ja? Okay. Wie hast du, also man romantisiert natürlich immer Kindheit und Jugend sehr schnell. Hast du da auch irgendwie, findest du da auch schon jetzt Abgründe irgendwie in deiner Jugend und deiner Kindheit, wenn man da in den Hochhausschluchten aufwächst?
Also,
weil das war ja damals schon ein sehr vernachlässigter Stadtteil.
Absolut. Und das war mir aber auch damals als Jugendlicher schon klar. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie kann man 80.000 Leute auf einen Haufen werfen in ein Wohngebiet, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt. Also es gab keine Jugendtreffs oder erst sehr viel später. Es gibt kaum Läden. Es gab damals natürlich noch keine U-Bahn. Und das war sehr vernachlässigt worden, dieses Viertel. Und dementsprechend hart war der Umgang auf der Straße.
Hatte ich das, ja, natürlich hatte ich das geprägt, aber wo kommt das vielleicht heute noch durch? Hast du ein bisschen mehr Ellenbogeneinsatz als andere Schauspielerkollegen?
Ja, ich glaube, wenn mir jemand dumm kommt, kann ich sagen, du, ich komme aus Mümmelmannsberg, pass mal ein bisschen auf, ne?
Ja.
Ruckzuck Fresse, Dick.
Wo war denn so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich werde genauso spießig wie mein Vater und werde jetzt Schauspieler? Also ergreife einen Lehrberuf, weil ich fürchte, viele deiner Zeitgenossen und Zeitgenossinnen haben wahrscheinlich nicht mal eine Lehre geschafft, ne?
Du meinst aus der Punkszene,
ja,
oder wie? Ah, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen sozusagen. Also wir waren ja viel in der Marktstube im Karolinviertel und das war eine wilde Zeit, Anfang, Mitte der 80er Jahre, inklusive Drogen aller Art. Und manche Leute kommen da gut raus und schaffen es, eine Ausbildung zu machen und ihr Leben zu leben. Und manche fallen dann leider so an den Seiten so runter. Das gibt's ja immer. Ich glaube, das ist sehr individuell, wie man mit seinen Lebensumständen und seiner Herkunft so umgeht und was man draus macht.
Jetzt warst du ja mehr auf dem Karoviertel oder im Karoviertel unterwegs, aber wie hast du den Kiez, also auch das ganze Gebiet, Schanze, Reeperbahn und so weiter, damals erlebt? Also, es gibt ja mittlerweile auch einige Verfilmungen darüber, die sich aber vor allen Dingen auf die Themen Zuhälter, Prostitution und Mord und Totschlag konzentrieren. Wie hast du das erlebt? War das für dich auch irgendwie so eine Art Gefahrengebiet oder?
Das ist es natürlich. Das ist es ja bis heute. Ne? St. Pauli ist nicht so ganz ohne. Ich habe damals nicht nur im Karolinviertel gelebt, sondern später dann noch in der Hein-Heuer-Straße, also quasi direkt bei der Reeperbahn. Und das war eine wilde Zeit, das war ein wildes Viertel. Und da gab es zum Beispiel die Situation, dass ich im ersten Stock wohnte und hatte nur eine Matratze auf dem Fußboden liegen. Und unter unserer Wohnung war ein Waschcenter. Die hatten die Boxen in der Decke. Und ich wurde jeden Morgen um 6 geweckt mit Radio Hamburg. Und dann bin
schlimm.
Und dann bin ich runtergegangen. Und der Besitzer des Waschcenters, der hatte nebenan auch noch einen Hundefutterladen. Und da habe ich immer Futter für meinen Hund gekauft. Und dann bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, du, die Boxen in der Decke, das ist keine gute Lösung. Und das habe ich ihm, glaube ich, 3-mal gesagt. Und beim vierten Morgen, wo ich um 6 aufgewacht bin, wegen dieser scheiß Radiostimme in meinem Ohr unter meiner Matratze, bin ich runtergegangen, habe die Boxen aus der Decke gezogen und die Kabel durchgeschnitten. Und just in dem Moment, wo ich fertig war, kam er in sein Waschcenter und sagte, guten Morgen. Ich so, oh, guten Morgen. Und am Nachmittag, als ich dann wieder Hundefutter bei ihm kaufte, sagte er, das warst du mit den Boxen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das war ich. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar. Und das war echt Kiez, weil man dachte, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Aber er hat das eingesehen, dass ich ihm das ja schon 3-mal gesagt habe. Und dann hat er gesagt, ja.
Es wurde auch nicht ausdiskutiert.
Nö, es war völlig klar, dass ich irgendwann reagieren muss, weil ich sonst mich zum Kasper mache. Und das war Kiez. Und das ist, glaube ich, Kiez in gewisser Weise noch immer.
Jetzt wird ja immer darüber gesprochen, wie sehr sich vor allen Dingen, also wir erleben das ja hier in der Schanze, wie sehr sich die Schanze ja geändert hat. Welche Veränderungen sind denn für dich so am krassesten, außer dass es deine geliebte Marktstube nicht mehr gibt?
Ja, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, so den alten Zeiten hinterher zu weinen, ne? Weil also im Karoviertel oder in der Schanze gab es echt auch jahrelang noch Wohnungen mit Holzofen und Toilette auf dem Flur und so, also auch schlimme Sachen, wo ich gar nicht traurig bin, dass diese Sachen modernisiert werden. Ja, man auch Leute, die links sind oder was auch immer, haben ja Bock auf eine geile Wohnung und charmant zu leben. Und ich glaube, dass sich diese Subkultur, die es immer noch gibt im Karoviertel, im Schanzenviertel, dass die sich halten wird, egal was dazu kommt. Und da würde
aber
ich
sie wird ja schon kleiner, ne?
Ja,
also die, ich sag mal, ich weiß noch, als hier ein großer Burgerbräter aus Amerika in der Sternschanze aufgemacht hat, da war an der Schanzenbrücke ein großes Plakat Hupen gegen McDonald's und ich habe mit großer Leidenschaft wahlweise gehupt. Geklingelt oder also auf dem Fahrrad dann oder gehupt und heute interessiert das gar keinen mehr, dass ja wahnsinnig viele Kettenbetriebe hier in der Schanze drin sind. Ich finde es ja
aber
auch unter dem Aspekt des Originellen und Original irgendwie schade.
Aber offenbar scheinen ja die Bewohner Bock zu haben auf McDonald's Burger, sonst würde der Laden hier nicht laufen.
Ich glaube, da gehen nur Touristen hin.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, also sicher gibt es da Gentrifizierung, die manchmal auch zu kritisieren ist, aber echte Kreativität und echtes anderes Leben sucht sich seinen Platz.
Jetzt musst du auf die Marktstube schon verzichten. Worauf könntest du denn nicht verzichten? Also wo bist du einfach froh, dass es das noch so gibt aus der alten Zeit?
Also das ist tatsächlich, also das Karolinviertel, da geht mir immer noch das Herz auf. Aber das liegt möglicherweise auch daran, dass ich da gelebt habe zu einer Zeit, wo irgendwie alles wild und neu ist. Ja, so von 17 bis Mitte 20, glaube ich. Also da sind ganz, ganz viele Erlebnisse, die ich mit diesem Viertel verbinde und wo viele Dinge zum ersten Mal in meinem Leben passiert sind. Und
zum Beispiel?
Ja,
den schmutzigen Gedanken hast du jetzt.
Ja, also. Also man kann sich ja vorstellen, was man als Jugendlicher in der Zeit so erlebt, sei es in Liebesdingen, sei es in was Feiern anbelangt, sei es, wir haben zum Beispiel eine geile Sache gemacht als Bader-Ehnert-Kommando, haben wir der Stadt Hamburg mal 7 Vorstellungen geschenkt, weil wir gesagt haben, wir machen Theater nicht, um Geld zu verdienen, sondern nur, um damit anzugeben. Und dann hatten wir eine Produktion, die hieß Penetrant, Arrogant, Gottgesandt. Und die letzte Vorstellung haben wir in der Marktstube gespielt. Und da waren knapp 100 Leute in einem Laden, wo sonst vielleicht 50 reinpassen. Und es war eine Wahnsinnsveranstaltung. Und ich glaube, alle, die dabei waren, haben das nicht vergessen. Und diese Dinge sind natürlich in meiner DNS abgespeichert. Und deshalb geht bei mir sofort das Herz auf, wenn ich ins Karo-Viertel komme.
Als ich Mitte der 90er nach Hamburg gekommen bin, habe ich immer wieder über das Bader Inhaltskommando gehört. Gesehen habe ich sie nicht. Wie gut kannst du denn abschließen? Ich meine, Oasis ist letztes Jahr auch wieder gekommen. Gibt es da nochmal eine Chance? Ich sag mal, in abgewandelter Form habt ihr ja nochmal zusammen auf der Bühne gestanden. Das kannst du ja gleich selber nochmal erzählen.
Naja, also wir haben als Bader Inhaltskommando schon während der Schauspielschulzeit angefangen, also Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, und haben am Anfang sehr intensiv, sehr viel bundesweit gespielt, haben diverse Kabarettpreise bekommen und haben uns auch in sehr, sehr kurzer Zeit in Hamburg einen großen Namen machen können. Unter anderem deshalb, weil wir sehr viel an Schulen gespielt haben. Wir haben ein Stück gehabt zum Thema Klimakatastrophe Anfang der 90er, da war das noch nicht so richtig ein Thema. Und wir haben was sehr Wildes erzählt. Ich habe den so eine Art Terminator-Figur auf der Bühne gespielt mit großkalibrigen Schusswaffen. Und wir waren unwesentlich älter als die jungen Leute im Publikum. Wir haben vor Schülern der 10. bis 13. Klasse oder so gespielt. Und da haben wir eine Zeit lang jeden Vormittag 400 bis 800 Jugendliche bespielt. Und das führte dazu, dass in den Monaten danach unsere Abendvorstellungen auch immer total voll waren. Das heißt, jedes Theater war heiß aufs Bader Inhaltskommando, weil die sagten, die bringen junge Leute mit. Und das war eine coole, wilde Zeit. Wir haben auch viel auf Demonstrationen gespielt, sind verhaftet worden. Uns wurden Schläge angedroht auf der Straße, was auch immer. Und trotzdem war nach anderthalb Jahrzehnten einfach die Luft raus. Da gab es auch viel Stress, weil wenn man zu zweit unterwegs ist, gerade am Anfang haben wir uns noch Hotelzimmer geteilt, dann reist man zusammen, dann sitzt man zusammen in der Garderobe und man hat quasi nur den anderen und deshalb ist der andere auch immer die Projektionsfläche für jeden Ärger, den man so mit sich rumschleppt. Und da haben wir nach anderthalb Jahrzehnten Schluss gemacht, haben uns aufgelöst als Bader Inhaltskommando und haben dann einige Jahre später in dieser leicht gekürzt Variante nochmal zusammengespielt. Das waren Stücke, die wir mit Jan-Christoph Scheibe zusammen gemacht haben am Altonaer Theater. Schillers sämtliche Werke, Goethes sämtliche Werke und Grimms sämtliche Werke, leicht gekürzt jeweils. Und da habe ich mit dem Bader wieder zusammengearbeitet und dann haben wir später auch als Bader Inhaltskommando nochmal in Duo-Programm wieder aufgenommen, der Weihnachtshasser. Und insofern gibt es immer wieder neue Möglichkeiten, neu in neuen Konstellationen zusammenzuarbeiten. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass das Bader Inhaltskommando irgendwann im hohen Seniorenalter nochmal auf die Vergangenheit zurückblickt oder was auch immer macht.
Bist du denn eigentlich so ein, also ich glaube, fast nur in Hamburg spricht man immer über die einzelnen Stadtteile. Da gibt es so eine ganz komischen Patriotismus für bestimmte Stadtteile. Bist du da auch so ein richtiger Hamburger, der im Grunde auch gar nicht aus seinem Dorf rausgekommen ist? Oder hat es dich irgendwann auch mal nach Rahlstedt oder, keine Ahnung, nach Bergedorf verschlagen in deiner Jugend?
Also erstmal habe ich als Wohnort jede düstere Ecke in Hamburg mitgenommen. Ich bin geboren in Harburg und dann bin ich aufgewachsen erst die ersten 5 Jahre, glaube ich, in Horn, in der Böcklerstraße. Und dann sind wir nach Mümmelmannsberg gezogen, bis ich so 17 war. Dann eben Karoviertel, Reeperbahn. Und dann habe ich mich irgendwann in den Westen Hamburgs vorgekämpft. Dann wurde ich besser situiert und älter und seriöser. Und plötzlich wohnte ich dann in Eimsbüttel oder später in Ottensen. Und jetzt wohne ich in Isarbrook, wo man dann als älterer Herr wohnt. Und ja, Bergedorf natürlich auch. Also ich bin in meiner Jugend sehr viel unterwegs gewesen. Bergedorf war wichtiges Pflaster. Bis heute für mich eine der Hochburgen unserer Theaterkunst. Da haben wir zum Beispiel als Bader Inhaltskommando im Jugendzentrum Korachstraße vor krassen Punks gespielt, die normalerweise mit Theater überhaupt nichts am Hut hatten. Und die haben wir voll abgeholt. Und gleichzeitig war Bergedorf eben auch immer Hochburg der Rechten. Also man konnte dann am Busbahnhof echt auch auf die Fresse kriegen von Skinheads und so. Das war schon eine harte Zeit.
Verrückt. Du hast gerade so ein bisschen ja bis zu einmal durch die Stadt gekommen, in deine Station. Wo würdest du denn gerne beerdigt werden? Machst du dir schon mal Gedanken übers Ende? Also ich möchte ja in Ottensen beerdigt. Ich habe immer noch nicht den Friedhof mir angeguckt. Das wollte ich die ganze Zeit schon, aber ja. Mein Traum wäre Ottensen.
Also ich habe da so eine zwiespaltige Haltung zum beerdigt werden. Also nein, also erstmal habe ich überhaupt keine Lust, beerdigt zu werden, das ist ganz klar. Aber ich finde auch, so ein Grabmal zu haben an einem Friedhof, wo dann alle immer hin müssen und sich da hinstellen müssen und sagen, oh, schade, dass er nicht mehr da ist und so, das finde ich irgendwie auch ein bisschen viel verlangt.
Ja.
Und deshalb habe ich mir gewünscht, wenn ich begraben werde, dann möchte ich keinen Grabstein haben, sondern so ein Holzbrett, wo mein Name draufsteht. Und wenn das weggerottet ist, dann muss man es auch nicht erneuern. Ich finde, dann ist genug Zeit vergangen, um es auch gehen zu lassen, und dann muss man auch nicht mehr zu irgendeinem Friedhof, um den Ehemann oder den Vater oder den Opa oder was auch immer ich dann sein werde, zu besuchen. Irgendwann ist mal gut.
Irgendwann ist mal gut. Aber wo wir schon über solche Dinge sprechen, hast du sowas wie ein Testament?
Ja. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe nämlich selber die Not gehabt, jetzt beispielsweise die Wohnung meiner Mutter ausräumen zu müssen. Die ist noch nicht gestorben, aber sie ist schwer dement und in einem Pflegeheim. Und plötzlich stehst du ja vor den Dingen eines Lebens, die so ein Mensch hat und was denen wirklich wichtig gewesen ist. Und du kannst nichts damit anfangen. Du weißt auch, du kriegst es bei eBay nicht verkauft und es will niemand haben. Aber für diese Person war das mal ganz wichtig. Und dann selber entscheiden zu müssen, dass du diese Dinge entweder dem Sozialkaufhaus übermittelst oder wegwirfst, zum Recyclinghof bringst, das ist schon nicht so ganz ohne. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich würde gerne das meinen Söhnen ersparen. Ich würde gerne alles, was ich nicht brauche, sowieso schon mal wegtun, dass die wirklich nur noch einen Ordner haben, wo ein Testament drin ist und alles, was die brauchen, um möglichst nervfrei durch diese Situation zu kommen. Und das habe ich im letzten Jahr sehr ausführlich einmal installiert sozusagen. Ich habe ein Testament geschrieben, das muss man immer handschriftlich schreiben, und ich habe eine Patientenverfügung und so. Ja,
also
ja,
das ist auch doof.
Man will sich ja auch gar nicht damit beschäftigen, das ist ja auch irgendwie blöd. Aber es ist so hilfreich für die Nachfolgenden, die sich mit diesem ganzen Murks und dem ganzen Auflösen einer Existenz beschäftigen müssen, wenn man denen da im Vorfeld ein bisschen zur Hand geht, ist, glaube ich, ganz nett.
Mhm. Ja. Wir kommen mal zu einer weiteren Rubrik, und das sind die Fragen der anderen Leute. Da wollen wir mal reinhören.
Hallo Michael Ehnert, hier ist Miss Ellie. Ich bin Singer-Songwriterin aus Hamburg und mich würde interessieren, wann das letzte Mal jemand für dich gesungen hat.
Oh, das ist für mich persönlich gesungen, weiß ich gar nicht. Das ist ewig her.
Singt deine Frau nicht zum Geburtstag wenigstens?
Nein, wir singen ja zusammen auf der Bühne, ne? Also Jennifer und ich, also meine Frau und ich, wir haben ja so diese Duo-Programme, und in unserem aktuellsten Programm, Wir müssen reden, da haben wir tatsächlich einen Song, den wir schon immer mal performen wollten. Anything I can do, you can do better. Und wir singen den auf Deutsch, und das ist eben so der Rausschmeißer für die Pause. Das ist irgendwie ganz witzig, obwohl ich gar nicht singen kann. Jennifer kann deutlich besser singen als ich. Also insofern singt sie es für mich. Also vielleicht war das die Situation.
Mhm. Hallo lieber Herr Ehnert, ich bin Julia Westlik, Moderatorin, und ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Frage hören Sie am häufigsten und welche vermissen Sie?
Wie lange isst du denn schon kein Fleisch? Höre ich, glaube ich, sehr, sehr häufig. Und was fehlt dir denn am meisten? So, und ja, welche Frage wäre interessanter? Keine Ahnung. Vielleicht, warum isst du kein Fleisch? Ich habe ja im Karolinviertel neben dem Schlachthof gewohnt, und ich habe mir irgendwann mal live eine Schweineschlachtung angeguckt. Und danach war einfach Schluss. Und seitdem bin
ich... Abrupt Schluss?
Ja.
Quasi?
Ja, also genau genommen war es so, dass ich schon vorher Vegetarier war. Und wir haben dann quasi eine Projektwoche an der Schule gehabt und haben uns beim Schlachthof angemeldet als Haupt- und Realschüler auf der Suche nach einer Lehrstelle. Und wir kamen zwar vom Gymnasium und hatten gar nicht vor, irgendwo eine Lehre zu machen, aber wir wollten in diesen Schlachthof rein und uns das mal anschauen. Und dann haben wir das gesehen, und ich glaube, wenn man das sieht, dann erübrigt sich die Frage, ob man das noch essen möchte oder nicht.
Mhm. Wir wollen mal zu deinen Anfängen kommen als Schauspieler. Wann merkt man denn als Punk, was ja in erster Linie jetzt kein Beruf ist, sondern eine politische Haltung, ein Lebensgefühl, dass man auch ein guter Schauspieler sein könnte? Also gab es irgendwo so ein Schlüsselerlebnis, wahrscheinlich Schultheater oder ähnliche Dinge?
Naja, Punk, muss ich dazu sagen, Meine Freundin Susi hat mich immer als Otto-Versand-Punk beschrieben, weil ich genau genommen sehr ordentlich und akkurat war. Aber zwischendurch hatte ich dann einen Irokesenschnitt und Old Corps are Bastards auf meiner veganen Lederjacke stehen. Aber es gibt ja auch Punks, die so Richtung Penner gehen und irgendwo so rumliegen und voll gekotzt sind. Und das war irgendwie nicht meins. Irgendwie war ich Punk, aber irgendwie eben auch nicht, weiß ich nicht. Was die Schauspielerei anbelangt, natürlich habe ich in der Schule schon viel Theater gemacht, schon meine ersten Theaterstücke geschrieben, die ich dann da produziert habe mit Mitschülern. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass ich das Jüngste von 4 Kindern bin. Also ich habe 3 ältere Geschwister, die alle sich so ihren Platz, ihren Raum in der Familie erkämpft haben, eine bestimmte Funktion hatten. Und als Kleinster ist man eben schon mal gar nicht der Stärkste, sondern man muss irgendwie eine andere Qualität entwickeln, um mithalten zu können. Und ich glaube, ich bin sehr schnell jemand gewesen, der sich mit Worten bewaffnet hat. Und auch wenn meine Brüder stärker waren als ich, konnte ich ihnen immer noch einen Satz hinterher schieben, der ihnen richtig wehgetan hat. Und diese Lust an der Sprache, die habe ich dann, glaube ich, in meinem Beruf mitgenommen.
Und jetzt lebst du das ja in alle Richtungen aus. Wie kriegst du in der Ordnung rein, wann welches Talent jetzt wieder dran ist?
Das ist etwas, was man tatsächlich sehr lernen muss, gerade als selbstständiger Künstler, dass man eben nicht in die Situation kommt und sagt, ja, ich lasse jetzt den Tag mal so auf mich zukommen und wenn mir danach ist, dann mache ich irgendwie Kunst. Insbesondere dann, wenn man Kinder großzieht. Ja, als meine Kinder noch sehr klein waren, da war klar, ich kann nur arbeiten von 4 Uhr morgens bis 7 Uhr morgens. Danach ist Schluss. Und das ist eine harte Zeit gewesen, wenn man also Kinder großziehen möchte, nebenbei noch irgendwie einen Geldverdienjob hat und dann noch Kunst machen möchte. Da muss man sich sehr, sehr disziplinieren. Und irgendwann konnte ich dann auch arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind. Aber dann muss man eben ganz konkret kreativ sein zwischen 8 und 13 Uhr. Und das ist etwas, was man als Künstler so erstmal nicht lernt. Aber das muss man sich antrainieren.
Warum eigentlich von 4 bis 7 Uhr? Warum konntest du denn nicht warten, bis die Kinder im Kindergarten sind? Also 4 Uhr wäre für mich ja die Hölle.
Ja, ist es auch. Ist es auch, absolut. Nein, das ist, ich erinnere das nur, dass wir einen Urlaub zusammen hatten. Und dann geht es natürlich darum, eigentlich soll man Urlaub machen. Und professionelle Künstler, die haben dann alle Arbeiten erledigt. Ich hatte das oft nicht. Ich war mit meiner Familie im Urlaub und musste noch irgendwelche Stücke schreiben als Auftragsarbeit fürs Düsseldorfer Komödien oder für die Lach- und Schießgesellschaft in München. Und dann war klar, um 7 Uhr sind die Kinder wach und dann gehört der Tag denen und der Mutter. Und das heißt, ich muss dann auch voll da sein. Und dann war irgendwie klar, die einzige Zeit, die es gibt, weil wenn du den ganzen Tag mit Kindern unterwegs bist, die um 21 Uhr schlafen, dann bist du auch komplett am Ende. Das heißt, abends zu arbeiten war keine Option und deshalb blieb nur um 4 Uhr aufstehen und bis 7 arbeiten.
War es eigentlich früher viel einfacher, mit seinen Multitalenten auch Erfolg zu haben? Also einfach Theaterstück, das hört sich alles so einfach an bei dir. Ich sitze hier und kriege Schweißausbrüche, wenn ich denke, ich sollte 5 gerade Sätze für ein Theaterstück schreiben. Das ist so eine große Leichtigkeit, so ist es ja aber nicht gewesen. Ist es trotzdem damals einfacher gewesen als heute? Also kannst du Leuten Mut machen, die auch mit 17 und gefärbten Haaren und an der Seite wegrasiert sagen, so jetzt würde ich ein Theaterstück schreiben?
Es gibt ein Buch, Briefe von Rainer Maria Rilke an einen jungen Dichter und der stellt ihm die Frage oder sagt ihm, stell du dir die Frage, ob du wirklich schreiben musst. Und wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, dann schreib, ansonsten schreib nicht. Und ich habe wirklich den Eindruck, ich muss schreiben. Man kann mich mit meinem Laptop und einer Tasse Kaffee wirklich über 48 Stunden alleine lassen oder noch länger und mich irgendwo für 3 Wochen in der Berghütte absetzen. Mir wird nicht langweilig, mir wird nicht einsam. Ich schreibe. Wilhelm Grimm hat immer gesagt, ich gehe in meinem Kopf spazieren. Der hat es verweigert, spazieren zu gehen mit seiner Schwägerin. Der wollte das nicht und sagte, ich brauche das alles nicht. Ich gehe in meinem Kopf spazieren und das tue ich in gewisser Weise auch. Und schwer ist dieser Job. Und ich glaube, das hat nicht so sehr mit der Zeit zu tun, sondern auch mit Deutschland. Also ich glaube, dass es andere Nationen gibt, wo Künstler in ihrer Vielseitigkeit eher geschätzt werden. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, geht es sehr stark um, hast du denn dafür auch eine Ausbildung gemacht? Hast du denn ein Diplom? Darfst du das denn überhaupt machen? Und jetzt entscheide dich doch mal, wieso bist du denn Drehbuchautor und Schauspieler? Offenbar ist dir das ja nicht ganz klar, was du bist. Und ein Künstler in seiner Gesamtpersönlichkeit zu erkennen, in seinen unterschiedlichen Spielarten, das ist, glaube ich, viel spielerischer in Amerika oder in Frankreich. In Deutschland ist es eben, entscheide dich. Und ansonsten können wir dich nicht einordnen. Wir wissen gar nicht, in welche Schublade wir dich stecken sollen.
Wie waren denn so die Gespräche mit deinen Eltern? Ich könnte mir vorstellen, dein Vater hat so eher das Gefühl gehabt, vom Regen in die Traufe, also von der Straße in irgendwelche Kulturtempel. Das war doch wahrscheinlich eher befremdlich. Damals auch so vom Verständnis eines ordentlichen Jobs.
Nee, tatsächlich nicht. Also könnte man erwarten, dass das so ein großer Konflikt gewesen sei zwischen ihm und mir. Aber der hat das sehr unterstützt. Also der hatte selber keine Ahnung davon, von Kultur, wusste wirklich nichts damit anzufangen. Und ich erinnere noch, dass er ist aufgewachsen in der Washington Allee in Horn. Und da hat er Fußball gespielt vor der Tür mit Helmut Griem, dem bekannten Schauspieler, der später ganz, ganz bekannt wurde und Cabaret gemacht hat. Und immer, wenn ich meinem Vater irgendwas erzählte als junger Mann und sagte, ich gehe jetzt auf eine Schauspielschule, dann sagte der erstmal, ja, das ist ja toll. Ich habe ja mal mit Helmut Griem Fußball gespielt und der war auch auf einer Schauspielschule. Und dann sagte ich, ja, ich habe mein erstes Theaterengagement in Dortmund, 2 Jahresvertrag. Ja, das ist ja super toll. Der Helmut Griem, der hat ja auch viel Theater gemacht. Und es war immer Helmut Griem, Helmut Griem, Helmut Griem. Und ich kam an diesem Helmut Griem nicht mehr vorbei. Und ich hatte mir so sehr gewünscht, dass ich eines Tages mal Dreharbeiten mit Helmut Griem gehabt hätte, ja, um quasi in einem Film aufzutauchen neben dem, damit mein Vater mich endlich als vollwertigen Künstler akzeptiert. Aber mein Vater ist gestorben und Helmut Griem ist gestorben und zu einer Zusammenarbeit ist es leider nie gekommen.
Jetzt muss man ja einfach noch mal ein paar Jahre zurückgehen, denn Kultur ist auch heute überall verfügbar. Also du kannst dir auf dein Handy, kannst du dir Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York holen, wie auch immer. Wie kommt man denn überhaupt mit Kultur in Berührung, wenn man in Mümmelmannsberg aufwächst? Weil im Grunde, also das muss man einfach nachvollziehen, das war in den 70er, 80er ja doch nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich weiß gar nicht, gab es da ein Theater? Gab es da ein Stadtteilzentrum, wo möglicherweise eine Bühne war?
Nee, das gab es da alles nicht. Das wäre schön gewesen. Nein, ich habe als kleines Kind, als Junge, sobald ich lesen konnte, wahnsinnig viel gelesen. Also angefangen mit Michael Ende, mit Astrid Lindgren und so Sachen, die man einfach liest als Kind und super findet. Und dann ging das immer, immer, immer weiter. Und ich habe von Theater genau genommen überhaupt keine Checkung gehabt. Ich war eigentlich eher ein Filmfreak. Ich habe viel ferngesehen und habe dann natürlich auch alte Filme gesehen, wie 12 Uhr mittags oder irgendwelche anderen Klassiker. Und als ich an die Schauspielschule gekommen bin, da waren meine einzigen Theatererlebnisse, die ich bis zu dem Zeitpunkt gehabt habe, das Ohnsorg-Theater im Fernsehen, was ich ab und zu mal gesehen habe, oder das Weihnachtsmärchen in unserer Schule, so was uns vorgespielt wurde. Und mehr Ahnung von Theater hatte ich nicht. Und das führte dazu, dass mein gesamtes schauspielerisches, künstlerisches Leben eigentlich auf Film ausgerichtet war. Und jetzt war ich plötzlich an einer Schauspielschule, die ganz viel Wert auf Theater legte. Und als ich dann mit Bader das erste Theaterprogramm auf die Bühne gestellt habe, waren die Leute echt verwirrt und haben gesagt, was ist denn das, was ihr da macht? Weil das war nicht klassisches Theater, das war auch nicht Kabarett, das war auch nicht Comedy. Wir haben immer gesagt, das ist eine Mischung aus Theater, Kabarett, Comedy und Schusswaffenverkaufsmesse, weil wir eben auch viel geschossen haben auf der Bühne, weil der Erfolg eines Stückes hängt davon ab, ob und wie viel auf der Bühne geschossen wird. Das war uns damals schon klar. Und es war eine sehr eigene Art. Und bis heute ist meine Art, Theater zu machen, etwas, wo Leute kommen und sagen, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und das liegt daran, dass ich quasi angefangen habe, Theater zu machen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch keine Ahnung von Theater hatte. Und mittlerweile kann ich Theater sehr viel genauer analysieren und dechiffrieren. Aber ich liebe es immer noch, bestimmte Momente zu haben, wo ich sage, da lasse ich meinem Nichtwissen freien Lauf, meinem Dilettantismus, also eine gewisse Form zu lassen, wo man eine Lücke lässt und sagt, das weiß ich nicht genau, wie man das macht, keine Ahnung, ich fange jetzt mal an zu singen, kann ich eigentlich gar nicht. Und Tanz wollten wir auch noch machen, kann ich auch nicht, aber mache ich. Und das ist irgendwie für mich immer ein großer Reiz.
Jetzt müssen wir eine Lücke noch schließen, wo du gerade von Lücke sprichst. Der normale Ablauf einer Schauspielerkarriere ist, man schafft eine dieser vielen Prüfungen und kommt dann an eine Schauspielschule. Man wird dort 3 Jahre gebrochen und wieder zusammengesetzt sozusagen.
Ja, richtig.
Klischeehaft weiß man, ihr könnt euch bewegen wie Affen irgendwie vom Tisch springen und so weiter und so fort. Und dann geht man irgendwo an ein Stadttheater, was natürlich immer in der Sage nach dann etwas ganz Besonderes ist, egal ob es Kassel, Göttingen oder was auch immer ist. In der Bio sieht das dann später, wird das dann immer nochmal ein bisschen hervorgehoben, wie toll und wichtig diese Jahre waren. Bei dir hört sich das gerade so an, ja, ich habe dann einfach selber Theaterstücke geschrieben. Hat man dich jemals auf einer, also in der Ausbildung ja schon, aber hat man dich jemals auf einer Publikumsbühne im zerbrochenen Krug gesehen oder Hamlet oder was auch immer?
Ja, vergleichbar. Also ich habe mein erstes Stadttheater-Engagement war ein Weihnachtsmärchen in Bremen. Das war für mich damals schon ein Riesenritt, zu sagen, oh, von Hamburg nach Bremen und so, und ich verlasse meine Stadt. Wahnsinn. Und dann war ich da, glaube ich, 4 Monate. Das war für mich ein Riesending. Das ist es heute natürlich alles nicht mehr. Und dann habe ich mein erstes Engagement gehabt am Theater Dortmund und da habe ich dann Brecht gespielt und Goethe. Später bin ich ans Residenztheater nach München gegangen, habe da Marivaux gespielt, verschiedene Sachen mit sehr großen Regisseuren und Regisseurinnen zusammengearbeitet. Und gerade das Resi in München ist ja auch eine riesen Sprungbühne eigentlich. Aber ich habe mich da nicht wiedergefunden. Ich hatte einen 2-Jahres-Vertrag in München und bin nach einem Jahr zum Intendanten gegangen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich gucke nur noch aufs schwarze Brett, was ich als nächstes spiele und keiner fragt mich, ob ich das toll finde und wie ich es eigentlich machen möchte, sondern ich bin hier sehr stark Kanonenfutter, Erfüllungsgehilfe, Gesichtssöldner und ich würde gerne selber mehr kreativ sein. Und dann hat er gesagt, ja, verstehe ich, was machst du denn stattdessen? Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Auftritt mit meinem Kumpel Bader im Jugendzentrum Korachstraße. Und da hat er sich natürlich an den Kopf gefasst und so, ja, und okay, wenn du meinst, du musst das so machen. Und jetzt würde ich als älterer Schauspieler im Nachhinein sagen, Mann, wenn du am Resi geblieben wärest, all die Leute, die damals in dem Ensemble waren, haben dann riesig groß gespielt am Burgtheater oder große Dreharbeiten gemacht und trotzdem war es auch im Nachhinein total richtig, das zu machen und meine eigene Kunst zu schaffen. Und genau genommen lebe ich jetzt seit 35 Jahren von den Sachen, die ich mir ausdenke. Und das ist der größtmögliche Erfolg, den ich mir eigentlich vorstellen kann. Von meiner Kunst, von all dem, was mir richtig Spaß macht, was mich antreibt, leben zu können.
Wo bist du denn das erste Mal Christian Bader über den Weg gelaufen eigentlich?
An der Schauspielschule. Also der war vorher an der Stage School of Dance and Drama, also mehr so eine Musical-Bühne, der wollte mehr Richtung Schauspiel, kam dann zu uns. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon Straßentheater gemacht, zum Beispiel für die Umweltbehörde damals, weil die gesagt haben, sie verteilen Flyer zum Thema Klima, es interessiert aber niemanden und sie bräuchten jetzt mal jemanden, der sich so richtig zum Affen macht und dafür sorgt, dass Leute stehen bleiben. Das habe ich gemacht und der Bader hat das gesehen und der hat zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Straßenmusik gemacht und dann haben wir entschieden, ey, wir wollen sowas zusammen machen. Wir wollen politisch aktiv sein, wir wollen Spaß haben, wir wollen Kunst zusammen machen und wir machen bewaffneten Humor. Bader-Ehnert-Kommando.
Mit Humor haben unsere Fragen jetzt erstmal nichts zu tun in der nächsten Rubrik. Wissenswertes und jetzt kommst du. Ich verkünde ein paar Fakten über Hamburg und dann finden wir eine persönliche Frage für dich dazu. Die Hamburger Speicherstadt ist der weltweit größte historische Lagerhauskomplex. Seit Juli 2015 gehört sie zusammen mit dem benachbarten Kontorhausviertel zum UNESCO-Welterbe. Wann hast du das letzte Mal eine Barkassenfahrt gemacht?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ein Freund hat mal eine Barkasse gemietet, um seinen Geburtstag zu feiern.
Und dieser Freund hat das vor 20 Jahren gemacht? So hat sich das fast
ja,
an?
Ja, ungefähr.
Dann wissen wir ja, was wir dir jetzt mal schenken.
Entschuldige, ich habe gelogen. Ich bin tatsächlich mit Freunden aus der Schweiz, haben wir das mal gemacht. Weil man macht ja lustigerweise bestimmte touristische Sachen in Hamburg nur dann, wenn Leute von außerhalb kommen. Und dann, das war ganz spannend, so eine Barkassentour durch den Hafen insgesamt zu machen, durch eben diesen Containerhafen und wirklich so große Containerschiffe mal aus nächster Nähe zu sehen. Das ist halt immer wieder toll, selbst wenn man es schon mal gesehen hat.
Hamburg gilt als Deutschlands Skifahrerstadt Nummer 1, da hier gemessen am Bevölkerungsanteil prozentual die meisten aktiven Wintersportler leben. Rund 15% der Hamburger betreiben aktiv Skisport. Wann warst du denn zuletzt Skifahren?
Ich war noch nie Skifahren. Ich kann das gar nicht.
Schön.
Komm aus Mümmelmannsberg.
Endlich finden wir was, was du nicht kannst. Das finde ich gut.
Das ist der Höhepunkt in diesem Podcast. Man nennt ja, glaube ich, die Frühjahrsferien hier auch Skiferien.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das ist ja, glaube ich, wirklich bei einigen Familien so ein Ritual, so ein Standard, den die machen. Wir haben das, ich meine, meine Eltern hatten nicht viel Kohle und wir waren vier Kinder. Da war es klar, dass wir keinen Skiurlaub in St. Moritz oder sonst wo machen. Und ich habe das bis heute auch nicht vermisst. Ich bin ein paar Mal Schlittschuhlaufen gewesen hier in Hamburg. Aber das kann ich auch nicht gut.
Hohe Singlequote. Hamburg ist eine Stadt der Singles. 55,1% aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte. Welche Tätigkeit im Haushalt liebst du am meisten?
Langweilig. Ich koche einfach gern.
Ja?
Ja, meine Frau ist immer sehr viel bei ihrem Pferd. Die ist den ganzen Tag nicht da.
Ach, die isst das dann gar nicht?
Und doch, die isst das dann. Die ist dann froh, wenn diese Sachen dann quasi erledigt sind, wenn sie nach Hause kommt. Und so kann ich dann zwischendurch immer von meinem Schreibtisch aufstehen, schnell mal was kochen und dann freuen sich alle Beteiligten.
Herrlich. Jetzt hast du vorhin am Anfang des Podcasts gesagt, dass Scheitern immer eine Option ist. Mhm. Wenn man einen, ich sag mal, anderen Beruf nachgeht als Schauspielerin oder Schauspieler, ins Büro geht, wie auch immer, dann erledigt man Sachen, dann gehört das Scheitern da aber gar nicht zu. Also natürlich löst man vielleicht mal eine Aufgabe nicht, aber dein Job ist voll mit Absagen und Warten.
Ja.
Muss man ja sagen, weil ich sag mal 90% der Castings, die man macht oder auch der Anfragen, lösen sich auf und manchmal kriegt man nicht mal Bescheid, dass man gar nicht mehr eine Rolle spielen könnte.
Ja, das ist etwas, was
wie gehst du damit um?
Das ist etwas, was ich als Schauspieler schon gar nicht mehr so formulieren würde, weil das einfach Teil meines Lebens seit eben 35 Jahren ist, seitdem ich als Schauspieler arbeite. Man wird bewertet, man wird abgelehnt, man kriegt Absagen, das ist Teil des Berufs, das kratzt mich nicht mehr. Auch schlechte Kritiken in der Zeitung kratzen mich nicht mehr. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Ich glaube, was mich wirklich nervt und was ich als Drehbuchautor immer wieder erlebe, dass sowohl auf Produktionsseite als auch auf Redaktionsseite immer wieder vermeintlich gesucht wird nach den großen, interessanten Themen und dem ganz anderen Ansatz. Und ich hätte durchaus Möglichkeiten, das zu leisten. Ich biete sowas an. Und ich weiß das nicht nur von mir, sondern auch von befreundeten Drehbuchautoren, dass genau das eben nicht gesucht wird. Deutschland ist nicht eine Filmnation, wo man wirklich das Schräge, Abgefahrene, Ungewöhnliche sucht, sondern wo man sagt, genau das, was wir schon mal hatten. Weißt du, wir hatten ja diesen Tatort 1983, kannst du es bitte nochmal genauso machen? Und das ist wahnsinnig ermüdend, wenn man einen künstlerischen Anspruch hat. Wenn man Auftragsschreiber ist, ist das relativ easy, weil man bestimmte Gesetzmäßigkeiten einfach nur erfüllen muss und dann sagst du, ja gut, kann man machen. Dann raucht der Schornstein, man verdient damit Geld, ist alles okay, es macht vielleicht zwischendurch auch tatsächlich Spaß, aber es hat nichts mit Kunst zu tun.
Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, dieses Projekt des Buches, also nicht das eigentliche Schreiben, ging jetzt so 12 Jahre. Bist du jemand, der sehr schnell dann arbeitet? Also du schreibst ja auch Drehbücher für Notruf Hafenkante unter anderem. Wie lange braucht man für so ein Drehbuch? Also offiziell. Weil es muss ja immer nach viel Arbeit aussehen als freier Mitarbeiter.
Ja, also tatsächlich ist es so, beim Schreiben, jetzt mal unabhängig davon, wie lange es braucht, so ein Drehbuch Notruf Hafenkante, es dauert vielleicht 3 Monate. Das heißt aber nicht, dass man 3 Monate durchschreibt, sondern es gibt so bestimmte Entwicklungsstufen vom Pitch über Exposé, über Treatment. Zwischendurch gibt es immer wieder Rückmeldungen von der Produktion und der Redaktion. Das Entscheidende beim freien Schreiben, wenn man jetzt nicht einen Auftrag hat, ist für mich herauszufinden, was ich schreiben will. Das ist ein Großteil der Arbeit. Deshalb hilft auch ChatGPT zum Beispiel überhaupt nicht, weil ChatGPT sagt ja, oh, okay, ich schreibe dir hier mal was. Dann ist es, ob es jetzt gut ist oder nicht, weiß ich gar nicht zu beurteilen. Meistens ist es natürlich totaler Murks. Aber es hilft mir nicht, weil ChatGPT mir nicht die Frage beantworten kann, was ich schreiben möchte. Und manchmal sitze ich, und das klingt jetzt echt ein bisschen crazy, stundenlang am Schreibtisch und gucke gegen die Wand und überlege, bis ich herausgefunden habe, was ich konkret sagen will, was eigentlich mein Thema ist. Und wenn ich das gefunden habe, dann kann ich sehr schnell schreiben.
Wie ist es denn jetzt mit dem Buch gewesen? Ist dein erster Roman? hast du das quasi als Reminiszenz an die damalige Zeit auch zwischen 4 Uhr und 7 Uhr morgens geschrieben? Oder gibt es eine Taktung in irgendeiner Form?
Ja, mittlerweile bin ich ja frei, in Anführungsstrichen, weil meine Kinder sind groß, sie sind aus dem Haus. Meine Frau hat ein Pferd, die saugen den ganzen Tag nicht da. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den ganzen Tag frei zu schreiben, wie ich möchte. Also unheimlich luxuriös sozusagen. Und ich habe durch die Theatereinnahmen, die Jennifer und ich generieren, durch unsere Vorstellungen, die wir spielen, auch einen finanziellen Hintergrund, dass ich sagen kann, ich bin safe, die Miete ist gedeckt. Das heißt, ich bin auch gar nicht gezwungen, irgendetwas zu schreiben, was jetzt dringend Geld bringen muss, sondern ich kann einfach genau das schreiben, was ich schreiben möchte. Und das ist eine wahnsinnig aufregende Freiheit.
Und wie war das jetzt bei Wache 16? Immer zwischen 12 und 3 oder also hat man so Rituale? Hast du das immer am gleichen Schreibtisch geschrieben oder hast du dich auch mal draußen auf der Parkbank gesetzt oder?
Nee, draußen schreiben kann ich gar nicht. Ich musste tatsächlich lernen, weil wir so viel mit dem Theater unterwegs sind, im Zug zu schreiben. Also weil ich dann oft Situationen habe, wo ich 6-7 Stunden in einem ICE sitze von, was weiß ich, Hamburg nach Stuttgart oder wohin auch immer. Und das ist so vertane Zeit, wenn man nur aus dem Fenster schaut, in Anführungsstrichen vertan. Ich habe das dann genutzt zum Schreiben und das kann ich mittlerweile immer noch ganz gut. Also entweder schreibe ich im Zug oder an meinem Schreibtisch.
Hamburg Wache 16 ist deinem Vater gewidmet, der als Polizist dort gearbeitet hat. Worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Buch? Es ist ja keine Biografie deines Vaters, aber schon auch Teile davon.
Ja, es ist so... wie sagt man, autofiktiv, ne? Also es ist so eine, es hat biografische Aspekte, zwischendurch sind ein paar Sachen dabei ausgedacht. Obwohl das Ganze ein Roman ist, der im Blaulichtmilieu spielt, ist das kein Krimi. Also es gibt da keinen Fall. Da gibt es nicht irgendeinen Polizisten oder einen Kommissar, der rausfindet, wer was warum gemacht hat. Weil Krimi ist etwas, wo ich gar nicht mehr andocken kann. Krimis sind, glaube ich, etwas, was ich in den letzten 20 Jahren als Drehbuchautor am meisten bedienen musste, weil es das meiste ist, was Deutsche eben im Fernsehen schauen. Krimiserien, Krimireihen, was auch immer. Und ich wollte keinen Krimi schreiben, weil das genau genommen wahnsinnig langweilig ist. Da wird einer ermordet und irgendeiner hat es gemacht und am Ende findet man raus, wer es war. Oh, das habe ich einfach schon viel zu häufig gesehen, auch gut gesehen und es interessiert mich nicht mehr. Und das Interessante an der Schutzpolizei ist ja, dass die genau genommen auch gar nicht ermitteln. Die schreiben ja nur Sachen auf und geben das dann weiter. Und das ist auch eine große Belastung, wenn man immer wieder mit Kriminalfällen konfrontiert wird und quasi einen Bericht schreibt, der dann an die Kriminalpolizei geht und man selber erfährt gar nicht, was aus dieser ganzen Sache dann wird. Und in dem Roman geht es eben unter anderem darum, wie hält man es aus, über Jahrzehnte so einen Job zu machen, ohne dass sich grundsätzlich was ändert. Weil die Reeperbahn, egal was man macht, ob man eine Null-Toleranz-Strategie hat oder was auch immer, man schafft es nicht, den Kiez zu domestizieren. Ein Polizist hat mal so ein bisschen salopp gesagt, am Ende brennt immer die Schanze, egal was du machst. Und damit muss man ja umgehen können. Wenn man seit 20, 30 Jahren immer wieder dasselbe macht und wieder einer der Alkoholiker auf die Fresse fällt, wieder Obdachlose, die fix und fertig sind, wieder eine junge Frau, die von irgendwelchen Zuhältern zusammengeschlagen wird, verkauft wird. Und damit musst du irgendwie umgehen. Das ist das eine Thema des Buches. Wie schafft man das? Und das andere ist, wie sehr hält man sich an Regeln? Und da würde natürlich offiziell jeder Polizist sagen, wir arbeiten hier nur nach Regeln. Wir arbeiten hier ganz strikt nach Vorschrift. Aber das hat sich Mitte der 70er, wenn ich den Erzählungen Glauben schenken darf, der Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, dann war das da manchmal ein bisschen anders.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du einfach das schreibst, was du schreiben möchtest, im Sinne von Drehbüchern und so weiter. Jetzt musstest du ja aber quasi auch an andere denken, an die Leserinnen und Leser. Warum sollten denn die Leute dieses Buch lesen wollen?
Ich glaube, es ist wirklich spannend. Das ist ein spannendes Viertel. Reeperbahn 70er, 80er Jahre. Das ist eine lang untergegangene Parallelwelt. Das kann man erfahren. Und es ist eben nicht nur aus der üblichen Perspektive des Rotlichts geschrieben, ja, weil das gibt's ja häufiger mal, dass es irgendwelche Filme oder Serien gibt, darüber, wie lustig die Zuhälter in den 70er und 80er waren mit ihren blondierten Haaren und ihren Goldkettchen. Und wenn man wirklich in das Thema eintaucht und weiß, was Zuhälterei und Prostitution bedeutet, dann ist das nicht witzig. Und ich hatte von Anfang an keinen Bock, irgendwelche Zuhälter zu featuren. Und trotzdem kann man die Geschichte der Wache 16, des Reviers der 16, mit besetzten Häusern, mit Rockern, mit Punks, mit Streetboys, das kann man aus einer anderen Perspektive unheimlich spannend erzählen. Und man ist zum Teil erstaunt, wie sehr sich Dinge verändert haben, wie anders das damals war. Und in anderen Situationen ist man wahnsinnig erstaunt, wie viel sich überhaupt gar nicht geändert hat. Und das ist, das bietet das Buch.
Wie viel steckt denn von dir da drin in dem Buch?
Also das Buch ist tatsächlich insgeheim der erste Band von drei. Also ich will eigentlich die Zeit von 1976 bis 86 erzählen. Und 86 gipfelt das in den Mucki-Pinzner-Morden und in im Hamburger Kessel. Hat ein sehr konkretes Ende. Auch 1986 ist die Wache 16 von der Budapester Straße, wo sie früher war, jetzt in die Lerchenstraße gezogen. Und ich erzähle aber nur so die ersten zwei Jahre dieser Zeit. Und da bin ich noch sehr klein. Da bin ich 12. Und meine richtige Punkzeit, wo ich dann auch mit Bomberjackengruppen zu tun hatte oder in irgendwelchen besetzten Häusern war und so, die kommt dann später. Also insofern hoffe ich sehr, dass Hamburg Wache 16, was nicht Band 1 heißt, aber insgeheim Band 1 ist, dass das so erfolgreich ist und die Leute so sehr interessiert, dass ich die Geschichte weiterschreiben kann.
Jetzt haben wir immer wieder über Punk gesprochen. Es gibt den Song Punk's Not Dead. Ist denn der Punk in dir noch lebendig? Also wo kommt er nochmal hoch?
Ich glaube, Punk ist, ja, also ist jetzt nicht im Sinne von, ich habe ab und zu nochmal einen Irokesenschnitt oder so. Oder ich
nochmal eine Sicherheitsnadel durch die Nase gezogen.
Nein, aber ich war letztens auf einem Konzert in der Großen Freiheit von Slime, die es, glaube ich, seit 1979 gibt, die sich auch komplett erneuert haben. Also sind, glaube ich, nur noch ein oder zwei Leute aus der Originalbesetzung da. Aber das ist super heutig und das ist super links und Punk pur. Also richtig, richtig toll, wie die sich weiterentwickelt haben.
Die haben einen Titel gemacht, der hieß Bullenschweine.
Genau.
Konntest du den zu Hause hören? War dein Vater ja Polizist?
Ja, das ist ja genau genommen auch immer so ein bisschen, wie sagt man, Folklore. Ja, also hängt die Bullen auf und röstet ihre Schwänze, Buttocks, solche Sachen. Das grölt man dann auf irgendwelchen Partys oder Konzerten oder so. Aber natürlich steht das in keinem Zusammenhang damit, wie man wirklich mit Polizisten umgeht, weil ich habe Polizisten zum Teil wirklich als cool erlebt. Ich bin als junger Mann in der Wache 16 gewesen, sitze mit meinem Vater und seinen jungen Kollegen zusammen und plötzlich kommt über Funk ein Notfall rein, dass irgendwo eine Massenschlägerei ist, Leute zusammengetreten werden und diese Typen lassen quasi ihr Franzbrötchen fallen und springen aus dem Fenster, rennen zu den Streifenwagen und fahren dahin, an den Ort, von dem alle weglaufen, da fahren die hin. Und kümmern sich drum und kümmern sich um diese Leute. Und das ist etwas, dem muss man einfach Respekt zeugen. So, ne? Und da kann man auch Punk sein, aber da kann man sich als 15-, 16-jähriger junger Mann auch nicht von frei machen, das geil zu finden.
Was gar nicht geil ist, lieber Michael, ich muss jetzt aufhören mit Fragen stellen. Oh. Ich habe nur noch zwei.
Okay.
Und die kriegt hier jeder. Los. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ist langweilig, aber da, wo ich jetzt bin. Also ich glaube, dass ich auch in 5 Jahren noch Bock drauf habe, neue Theaterstücke, neue Drehbücher, neue Romane zu schreiben. Und solange ich auf der Bühne spielen kann und zwischendurch schreiben kann, bin ich happy.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Leider auch nicht sehr woanders als heute. Ich glaube, dass das ein Teil von Hamburg ist, dass sich wenig verändert. Und das hat manchmal was sehr Unaufgeregtes und das ist auch ganz schön, weil das so diese hanseatische Coolness hat, dass alle irgendwie so, ja, coole Hamburger, hanseatische Unaufgeregtheit mag ich auch. Aber es passiert wenig in dieser Stadt.
Jetzt passiert auch nichts mehr. Wir sind am Ende, lieber Michael Ehnert. Ich bin sehr fasziniert von deiner Sichtweise auf deinen Beruf, auf dein Leben. Einfach dieses Machen liegt mir ja auch sehr nah und ich finde es ganz toll und freue mich sehr, auf den zweiten und dritten Teil dann von Wache 16. In diesem Sinne sage ich Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.